Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag. Heute wird es ein bisschen krebsig, fischig, aber keine Sorge, auch voll lecker und ökologisch, denn wir wollen nicht nur übers Essen reden, sondern auch darüber, wie ein Unternehmen nachhaltig wirtschaften kann. Zu Gast heute ein Ehepaar, Jule und Lukas Bosch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, schön da zu sein.
Roter amerikanischer Sumpfkrebs oder doch chinesische Wollhandkrabbe? Was essen Sie lieber? Jule, vielleicht mal zuerst, Jule Bosch.
Ja, ich esse lieber die chinesische Wollhandkrabbe, weil die so super intensiv nach Hummer schmeckt, dass man da einfach nicht Nein sagen kann.
Und Lukas Bosch?
Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich ein eigentlich sehr simples Gericht, in der beide aufeinandertreffen, nämlich das ist unsere Pasta Frutti, die Plage, wo im Prinzip die Wollhandkrabbe im Tomatensugo eingekocht enthalten ist, aus unserer Krabbenessenz idealerweise, und die Flusskrebse oder die Flusskrebsschwänze quasi als Beilage oder als Soßenbestandteil dann im Ganzen drin sind.
Mhm. Also roter amerikanischer Sumpfkrebs und chinesische Wollhandkrabbe, über die sprechen wir in der nächsten Stunde. Jule und Lukas Bosch sind heute zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Hauptsächlich arbeiten sie als Unternehmensberater, aber sie hatten und haben auch Ideen für ein eigenes Unternehmen. Und da spielt eben der rote amerikanische Sumpfkrebs eine wichtige Rolle oder spielte, kommen wir gleich noch zu. Der rote amerikanische Sumpfkrebs ist eine sogenannte invasive Art, also eingeschleppt aus Amerika nach Deutschland, hat sich hier rasant vermehrt, weil er keine natürlichen Fressfeinde hat. Kurz, er ist eine Plage. Jule Bosch, Lukas Bosch, wie haben Sie von diesem Krebs erfahren, der besonders gerne in Berlin sein Unwesen treibt?
Tatsächlich aus der Zeitung. Ja, also wir kommen ja beide weder jetzt aus dem Naturschutz noch aus der Kulinarik und haben tatsächlich ganz plump in einem Zeitungsartikel von dem erfahren und von dem ganzen Kontext invasive Art. Was heißt das eigentlich alles? Und das war im Prinzip wirklich der Startpunkt. Und so wie Sie es jetzt auch gerade gesagt hatten, die Frage, die uns nicht losgelassen hat, war, warum kann denn nicht der Mensch der Fressfeind sein, wenn wir den jetzt mal wieder so in die Nahrungskette, ins Ökosystem quasi rein definieren, könnten wir im Prinzip ja tatsächlich durch kulinarischen Genuss, und das ist die Grundidee, einen positiven Einfluss auf Ökosysteme nehmen.
Das war der Startpunkt. Der Startpunkt wofür genau? Also ich meine, ich habe über den auch mal gelesen und dann habe ich weitergeblättert und mein Leben nicht weiter geändert. Aber Sie offenbar doch.
Tatsächlich. Uns hat das nicht mehr losgelassen. Man kann vielleicht sagen, wir waren damals jetzt nach einigen Jahren in der Beratung quasi auch an einem Punkt, wo wir auch stärker überlegt haben, wie kommen wir vielleicht noch mehr in die Selbstwirksamkeit, was unternehmerische Tätigkeiten angeht. Und so ist uns im Prinzip der rote amerikanische Sumpfkrebs in diesem Zeitungsartikel vielleicht auch nicht ganz unschuldig begegnet oder er ist zumindest auf einen gewissen Nährboden bei uns gefallen. Der erste Schritt war tatsächlich dann, Gespräche im Freundeskreis darüber zu führen, so wie man es irgendwie immer macht, wenn man eine verrückte Schnapsidee hat, ja, oder eine Rotweinidee in unserem Fall mit dem roten amerikanischen Sumpfkrebs und Holy Crab, also dem Unternehmen bzw. der Marke, die daraus entstanden ist. Und eins der ersten Gespräche führte uns tatsächlich zu einem guten Freund, der als Koch in der gehobenen Küche in Berlin unterwegs war schon Jahre. Und wir haben mit dem uns einfach darüber ausgetauscht, ob er diese Krebsart kennt und ob er sich das mal näher angucken will und damit auch mal Probe kochen will. Wir hatten dann im Prinzip eine erste Testmenge auch besorgt. Und das zog sich bei dieser Idee auch immer weiter bis zur Gründung dann tatsächlich durch, dass wir von allen möglichen Seiten, die wir angesprochen haben, immer wieder extrem positive Resonanz bekommen haben. Ja, also angefangen eben wirklich von der gehobenen Gastronomie und der Aussage, naja, das ist ja wirklich die meistgezüchtete Krebsart zu Ernährungszwecken weltweit und eben auch diese Krebsart, die in USA, vornehmlich Louisiana, in dem Gebiet einen Kultstatus hat.
Ja, ja, also absolute Delikatesse. Okay, genau. Also wir haben jetzt den roten amerikanischen Sumpfkrebs, wir haben jetzt den Koch und dann, Jule Bosch, was passierte dann?
Dann haben wir einen Foodtruck gekauft und den durch Berlin geschickt. Also wir hatten die
so ein
Idee, dass wir eben diese
Imbisswagen sozusagen.
Genau, ein sehr, sehr schicker Imbisswagen. Und wir wollten eben die Berliner wieder zu Fressfeinden machen und haben gesagt, dann schicken wir jetzt diesen Foodtruck durch Berlin und schauen mal, was die Berliner mit ihrer Plage machen und ob sie sie als Delikatesse anerkennen. Und haben erst mal ziemlich viel experimentiert. Also der Andreas Michelus, unser damaliger Kompagnon, der eben aus der gehobenen Küche kommt, hat sehr, sehr viel ausprobiert. Wir haben geguckt, wie müssen wir das denn zubereiten, damit Berliner, die jetzt ja nicht so wirklich die Seafood Gesellschaft sind.
Ist ja mehr so Binnenland
hier. Genau.
Currywurst.
Wie muss man das zubereiten, damit sie das mögen? Und wir haben deshalb sehr, sehr viele Gerichte ausgesucht, die eben diese Exotik mit etwas Bekanntem verbinden. Also zum Beispiel gab es eine Crab Roll, die man ja auch aus den USA kennt, mit roten amerikanischen Sumpfkrebs. Wir haben dann auch viele andere Arten zubereitet, das ist nicht beim Seafood geblieben.
Dieser Foodtruck, der ist dann durch Berlin gefahren oder hat sich irgendwo hingestellt und hat dann eben die Berlin Crab Roll oder die Pasta Frutti di Plage, jetzt versteht man das vielleicht, die Frutti di Plage, angeboten und die Leute haben es gegessen und fanden es lecker.
Ja, also das ist so die Kurzfassung. Es gab dann viele interessante Diskussionen auch, insbesondere für uns halt besonders spannend mit Vegetariern und Veganern, die teilweise ja durchaus einfach aus Naturschutzgründen kein Fleisch essen und die dann zu uns gesagt haben, ja, verrückt, jetzt müsste ich ja eigentlich wieder Fleisch und Fisch essen, weil in dem Moment, wo wir invasive Arten essen, ist es ja positiv fürs Ökosystem. Solche Spannungen haben sich da aufgetan, das war sehr, sehr spannend.
Aber wir reden schon alle so ein bisschen in der Vergangenheit. Wenn man auf die Homepage geht von Holy Crab, dann denkt man, der Laden hat dicht gemacht. Das gibt's alles nicht mehr.
Also für den Foodtruck trifft das tatsächlich zu. Wir hatten uns, als wir in 2019 gestartet sind, Prä-Pandemie quasi, ja. Da war die Pandemie noch gar nicht vorstellbar, hatten wir gesagt, wir geben uns jetzt mal ein Jahr mit dem Foodtruck. Schon auch eigentlich fast schon in der Voraussicht auch, dass es vielleicht nicht die finale Ausbaustufe, die finale Version des Unternehmens ist, auch nicht das finale Geschäftsmodell sein muss, gastronomisch wirksam zu sein. Und haben gesagt, wir geben uns ein Jahr. Foodtruck war damals wichtig, weil wir ganz, ganz nah an Kundinnen, an Konsumentinnen ran wollten und wirklich diese Gespräche, die Jule auch gerade schon angesprochen hat, führen wollten. Und weil es uns die Möglichkeit gegeben hat, natürlich ganz viel auszuprobieren, was unterschiedliche Arten, Zubereitungsweisen, auch Küchenformen, ja, vom Fingerfood, dann auch Fingerfood bei Caterings, bei Events, aber wirklich auch, also wir hatten mehrgängige Menüs, jeder Gang eine andere Plage, 5-Gänge-Menü. Da haben wir wirklich viel, viel gespielt und viel ausprobiert. Das Jahr hat nach 10 Monaten sehr abrupt geendet. Im März 20 wissen wir auch alle, was passiert ist. Und da war für uns relativ schnell klar, wir warten jetzt nicht ewig, um diese restlichen 2 Monate, die verbleiben, dann noch irgendwann zu machen, unter ganz anderen Voraussetzungen, sondern wir nutzen das tatsächlich, um zu reflektieren, was haben wir denn in 10 Monaten gelernt. Und letzten Endes ist, kann man vielleicht auch so sagen, die Pandemie auch gar nicht unbedingt jetzt ein Genickbruch gewesen, wie man es irgendwie vielleicht meinen könnte, sondern ein Katalysator, würde ich es eigentlich eher nennen. Nämlich uns schneller mit der Frage zu beschäftigen, wo geht die Unternehmung eigentlich hin? Sowohl mit dem Blickpunkt darauf, wie schafft man tatsächlich eben ein profitables Geschäftsmodell, aber eben ganz, ganz stark auch, wie schafft man es denn wirklich diesen Impact, also diesen positiven Einfluss, den man, so wie wir es modellhaft angelegt hatten, durch kulinarischen Genuss im Ökosystem für die Regeneration von Ökosystemen, für Biodiversität erlösen kann. Wie schafft man es eben auch tatsächlich, diesen Impact noch mehr in die Breite zu bringen?
Also
das war letzten Endes für uns der Punkt zu sagen, Gastronomie lassen wir jetzt erstmal und wir gucken, dass wir ausgewählte Produkte eben tatsächlich Richtung Lebensmitteleinzelhandel entwickeln. Und das war im Prinzip der Weg oder ist der Weg, den wir seitdem eingeschlagen haben, auf dem wir auch immer noch sind, wo jetzt auch ganz viele Produktentwicklungen gerade erst fertig werden, die einfach länger gebraucht haben, weil es eine gewisse Komplexität ist, sich mit diesen Arten und der Verarbeitbarkeit zu
beschäftigen. Bleib noch mal eine Sekunde jetzt bei diesem roten amerikanischen Sumpfkrebs. Also ein Wort zu dem Impact. Heißt das in diesem Fall, hast du ein Problem, dann ist es einfach auf?
Könnte man in dem Fall so sagen. Also die Frage ist ja immer, von welcher Perspektive betrachtet man ein Problem und wie schnell schafft man es vielleicht auch, ein Potenzial daraus zu machen. Und wenn wir eben die Situation so haben, dass ein roter amerikanischer Sumpfkrebs ja ein geschätztes Lebensmittel ist, was bei uns aber ein Problem im Naturschutz darstellt, dann ist der Weg vom Problem zum Potenzial relativ kurz.
Und man verzeihe mir diesen kleinen Karlauer, was ist jetzt als Essenz übrig geblieben?
Als Essenz übrig geblieben ist tatsächlich, danke für die Vorlage, für die Steilvorlage, eben zum aktuellen Zeitpunkt, eine Krabbenessenz, die wir seit 1/4 Jahren fast schon am Markt haben. Das sind chinesische Wollhandkrabben aus Elbe, Havel, Rhein im Großteil, also alles verhältnismäßig noch regional. im Vergleich zur chinesischen Herkunft, ja, die in Thüringen in 10 Stunden mit ein paar Gewürzen und Gemüse quasi eingekocht wird und dann in der Flasche als Vollkonserve 2 Jahre Haltbarkeit jetzt tatsächlich eben seit 1,5 Jahren im Handel ist, seit ein paar Wochen auch im KDW. Also die Plagen stehen jetzt auch in der Delikatessenabteilung des KDWs. Und man kann die letzten Endes nehmen als eine Soßengrundlage. Man kann auch Reis darin zum Beispiel kochen. Letzten Endes für alle Gerichte, wo man sagt, ich habe irgendwas, was mit Wasser, mit einer Soße, mit Flüssigkeit funktioniert und wo ich gerne ein tolles Hummer-Krustentier-Aroma, aber eben regional im höchsten Maße nachhaltig gerne auf den Teller zaubern.
Tja, die invasivste Art auf diesem Planeten ist ziemlich sicher der Mensch. Seine Lebensweise hat ja vielen Arten den Garaus gemacht, sind ausgestorben. Anderen Arten wiederum geht's prächtig, weil sie von Menschen an Orte gebracht wurden, an denen sie keine natürlichen Fressfeinde haben. Das gilt für den amerikanischen Flusskrebs in Berlin, den Jule und Lukas Bosch als Delikatesse verkauft haben, auch die chinesische Wollhandkrabbe. Und Jule Bosch, Sie hatten gerade schon angefangen zu erzählen, dass Sie auch noch andere Arten verfrühstückt haben als den Flusskrebs. Was denn noch so für Getier?
Wir sitzen hier ja in Offenbach, nahe Frankfurt. Und die meisten Offenbacher und Frankfurter kennen wahrscheinlich die Nilgans. Wir haben ja noch Nutria zubereitet, Waschbär, Wildschwein. Das ist jetzt nicht direkt invasiv, zumindest nicht in Deutschland. In Spanien zum Beispiel ist das eine der invasivsten Arten überhaupt. Aber es ist durchaus auch eine Art, von der wir zu viel haben. Und wir haben uns ja irgendwie dazu hinentwickelt, lieber Tiere in großen Mengen auf einem Fleck zusammenzufärchen und sie danach zu schlachten und zu essen. Und beim Wildschwein ist es eben so, dass man sagen kann, die haben ein artgerechtes Leben geführt. Und das ist ja so die beste Fleischqualität, die man sich vorstellen kann. Und durchaus auch mit einem positiven Impact eben auf den Wald.
Ja, Nilgans kenne ich jetzt nicht. Waschbär, ja, die sind lästig, aber auf der anderen Seite sind die ja auch so niedlich. Und Nutria klingt vornehm, wird auch Biberratte genannt. Und die wollten die Leute wirklich auch Waschbär und Biberratte gerne essen?
Ja, also es gibt durchaus sehr experimentierfreudige Menschen. Und auch da ist der Punkt, das wurde schon viel gegessen. Gerade Nutria wurde in der DDR ganz normal gegessen und auch der Waschbär ist zum Beispiel in den USA früher mal ein Gericht gewesen, das man zu Thanksgiving ganz traditionell gegessen hat.
Wenn wir jetzt mal wieder an den roten amerikanischen Sumpfkrebs denken beispielsweise, wenn der dann irgendwann mal komplett gefangen und aufgegessen wurde, dann ginge ihn dann ja mit die Geschäftsgrundlage aus, oder?
Ja, das wäre super. Also das ist tatsächlich, Wissenschaftler würden den Kopf schütteln, wenn ich jetzt sage, das ist unser Ziel und dementsprechend ist es auch nicht faktisch unser Ziel, aber wenn das Ziel erreichbar wäre, würde uns das tatsächlich sehr freuen, das auch zu erreichen. Ich habe es gerade schon im Prinzip eingebaut, viel, viel Austausch mit der Wissenschaft tatsächlich auch gehabt. Und da ist letzten Endes der Punkt, es ist eigentlich verdammt unrealistisch und im besten Sinne utopisch, dass man jetzt in den Berliner Parkgewässern, wenn wir beim roten amerikanischen Sumpfkrebs bleiben, das wirklich komplett von dieser Tierart wieder befreien. Ja, das ist so die eine Perspektive darauf, weil es reicht im Grunde genommen ein Weibchen, das Eier trägt und ich habe das Problem vielleicht für ein paar Jahre dezimiert und minimiert, aber es kommt danach wieder. Und die zweite Frage, die man sich stellen muss, ist ja, dass eine invasive Tierart eigentlich auch in den wenigsten Fällen sich in einem Ökosystem, das an sich gesund ist, in Anführungszeichen, was das immer heißt, ne, kann man auch also lange Diskussionen darüber führen, ist es tatsächlich auch so, dass eigentlich invasive Tierarten nur dann eine Chance haben, wenn sich ein Ökosystem unter anderem durch Klimawandel, durch Überdüngung, Nährstoffüberschuss und so weiter, es gibt ganz viele Einflussfaktoren, an den Punkt entwickelt hat, wo sowieso schon diese, wieder in Anführungszeichen, Balance nicht mehr richtig da ist. Und dann gibt es im Grunde genommen eine Nische, die letzten Endes dann besetzt wird von diesem zufällig dort erscheinenden invasiven Tierart oder eben einer abundanten Art, wie jetzt teilweise stellenweise dem Wildschwein als Beispiel angesprochen, die sich eben dann in dieser Nische breiter macht. Das heißt, ja, aber Nische ist an sich da und dementsprechend ist auch die Frage, die man wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert stellen kann, ob es überhaupt sinnvoll ist, die komplett rauszunehmen oder ob es eben letzten Endes ein Stück weit, und da kommen wir zu einer ganz spannenden Frage, die auch das Menschenbild oder das Bild des Menschen in den umliegenden Ökosystemen quasi angeht, sehr viel breiter gedacht, ein Stück weit in den Blick nimmt, weil die Frage wäre ja tatsächlich, letzten Endes müssten wir uns wahrscheinlich langfristig einfach viel, viel stärker wieder in Ökosystemen konstruktiv, produktiv einbringen und in diesem Fall eben als Fressfeind an anderen Stellen in einer ganz anderen Art. Wir müssten wieder viel, viel stärker zurückkommen dazu, dass wir nicht versuchen, neutral zu sein, sondern versuchen, positiv für die umliegenden Ökosysteme zu sein. Gerade sind wir in den meisten Fällen negativ, muss man leider so sagen.
Genau, neutral sind wir ja bei weitem nicht. Ich würde gerne noch mal zurück zu diesem Unternehmen. Sie haben es ja vorhin gesagt, also Berlin ist jetzt nicht das Schlaraffenland für Krustentieresser. Ja, wir leben eben nicht am Meer hier. Vor allen Dingen die Deutschen insgesamt lieben Fleisch, knapp 60 Kilogramm pro Kopf wurden im vergangenen Jahr gegessen, aber sie meistens aus der Massentierhaltung, mit der sie ja nichts zu tun haben wollen. Also gibt es jetzt vielleicht neue, andere Ideen für essbare Produkte Ihres Unternehmens?
Das ist tatsächlich eine Sache, an der wir schon länger arbeiten, Produktentwicklung schon länger betreiben. Auch gemeinsam mit Partnern aus der Wissenschaft, sowohl was die biologisch-ökologische Seite angeht, als auch was die lebensmitteltechnologische Seite angeht. Und da sind wir guter Dinge, dass wir nächstes Jahr tatsächlich ein Produkt an den Markt bringen, das, Sie sagten es ja auch schon, vielleicht ein bisschen breitenwirksamer im deutschen Kontext ist oder im deutschsprachigen Kontext ist, im mitteleuropäischen Kontext ist. Das werden Fischprodukte sein, die aus Fischbeständen hergestellt werden, die tatsächlich heimisch sind, aber eben starke Überpopulationen ausbilden, zu Lasten quasi der Gewässerqualität, der Biodiversität und letzten Endes da wieder diese Brücke spannen. Was wäre denn eigentlich gerade im Bereich Fisch, wenn wir mal nicht nur über Überfischung hier nachdenken, sondern uns tatsächlich die Arten angucken, von denen es vielleicht wirklich zu viel gibt. Und wenn man sich damit beschäftigt, kommt man eben auf diverse Arten, die
auf die
zumindest
regionale Grundel zum Beispiel. Ich habe ein bisschen recherchiert. Grundeln gelten als aggressive Fressmaschinen. Hm. Klingt nicht lecker. Was ist denn ein Fischprodukt?
Ein Fischprodukt könnte eine Fischpoulette sein, könnte ein Fischstäbchen sein, ein Fischbällchen sein. Also letzten Endes geht es darum, eine Darreichungsform auch wieder zu finden, die eben populär breitenwirksam ist und vielleicht so ein bisschen sich auch daran orientiert, dass unser 5-jähriger Sohn das gerne essen würde.
Ja. Apropos Fischstäbchen.
Genau. Ja, das ist natürlich was jeder aus der Kindheit, glaube ich, auch kennt. Ja.
Und welche Fische kommen da nun rein?
Das ist tatsächlich eine Frage, mit der wir uns jetzt gerade noch final beschäftigen. Also wir haben Produktentwicklung mit mehreren verschiedenen Fischarten angestoßen. So gesehen kann ich da jetzt noch gar nichts Finales drüber sagen, aber es wird sich um regionalen Fisch handeln, der aus Binnenfischerei, küstennahe Fischerei eben gewonnen wird.
Ich lock nochmal Regenbogenforelle.
Also es sind keine tatsächlich, mit der Grundel haben wir uns auch beschäftigt, die hatten wir tatsächlich auch.
Mit der Schwarzmundgrundel, weil sie invasiv ist, ja.
Genau, hatten wir auch auf der Karte. Wir lassen uns jetzt aber zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts entlocken.
Ja. Okay, und der Sohn ist schon als Testesser engagiert, ja?
Auf jeden Fall, der hat schon getestet, die Zwischenergebnisse und für gut befunden.
Jule und Lukas Bosch sind verheiratet, haben einen kleinen Sohn zusammen und sie arbeiten zusammen. Sie haben selbst ein Unternehmen und sie beraten andere Unternehmen. Ist Ihnen das nicht manchmal zu viel Paarleben, so rund um die Uhr?
Auf jeden Fall ist es manchmal zu viel, aber meistens nicht. Gerade diese Verbindung von Leben und Arbeiten ist eigentlich das, was uns von vornherein in unserer Beziehung auch ausgemacht hat, was wir uns auch so vorgestellt haben. Deswegen ist es eigentlich total ideal, wie es gerade so läuft.
Was ich ja kurios finde, also auch bemerkenswert, ist, dass Sie beide Unternehmen beraten, aber Sie haben beide Kulturwissenschaften studiert. Da würde ich jetzt spontan nicht drauf kommen, dass das zusammenpasst.
Ich glaube, der Link, den wir in der Biografie, was den Abschnitt Studium quasi angeht, auch teilen, ist, dass wir beide Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam studieren durften, ein Jahr lang. Da haben wir uns gar nicht kennengelernt, aber tatsächlich eben beide das dort gemacht. Und vielleicht, um es ganz kurz in einigen Worten zu beschreiben, es geht darum, dass man neue Produkte, neue Services oder generell Innovationen vielleicht anders betrachtet, als man das sonst häufig tut, nicht über einen technologischen Zugriff, wo man sagt, es gibt bestimmte Basistechnologien, die jetzt einfach irgendwas verändern und da kann ich jetzt neue Produkte mitentwickeln, sondern draufschaut und sagt, was sind eigentlich menschliche Bedürfnisse und wie kann ich im Prinzip diese Bedürfnisse adressieren, wie kann ich diese Probleme von normalen Menschen im Alltag lösen und daraus werden eigentlich in der Regel Produkte, wenn ich mich damit intensiv beschäftige. Und das ist dann wieder sehr, sehr nahe an Kulturwissenschaft auch dran, weil es eben wirklich darum geht zu sagen, ich muss ein Verständnis von menschlichen Bedürfnissen mehr erarbeiten, um daraus hervorgehend dann mit Kreativitätstechniken und so weiter eben Produkte, Services, Prozesse, Strategien, Geschäftsmodelle ableiten. Und das ist im Prinzip das, wie wir in diesen Bereich gekommen sind. Ja.
Und das ist Design Thinking?
Genau.
Ich hätte ja jetzt gedacht, jede erfolgreiche Produktentwicklerin, Produktentwickler geht davon aus, was möchten die Menschen gerne haben?
Ja, hoffentlich. Aber tatsächlich ist es häufig nicht so systematisch, Und Design Thinking packt das eben in einen systematischen Prozess, wo man nicht am Schluss guckt, was will denn unsere Zielgruppe und eigentlich müssen wir hier das Grün oder Blau machen, sondern wo man ganz am Anfang einer Produktentwicklung schaut, was sind menschliche Bedürfnisse und auch vollkommen lösungsoffen rangeht. Also nicht sagt, wir wollen jetzt hier das neue Auto entwickeln, weil unsere Zielgruppe zwischen 20 und 35 gerne solche Autos fährt, sondern wo man erst guckt, was brauchen die Leute denn in der Frage von Mobilität? Wie wollen die sich bewegen? Wo bewegen die sich überhaupt? Also dass man eher so über eine abstraktere und gleichzeitig viel konkretere, weil menschbezogene Perspektive an die Problemstellung rangeht.
Und ich würde mal sagen, das ist aus den letzten Jahren tatsächlich auch Beratungserfahrung, wo man ja schon viele Unternehmen kennenlernt, glaube ich schon erschreckend häufig eben der Punkt ist, und das muss man auch gar nicht, das will das ja gar nicht schlecht reden, dass die Leute natürlich stark aus ihrer fachlichen Profession heraus draufschauen. Ja? Und wenn das dann Ingenieure sind, beschäftigen die sich halt nun mal auch meistens sehr viel lieber mit neuen technologischen Entwicklungen, als damit jetzt irgendwie 20 Nutzerinterviews zu führen und bei den Leuten in der Küche zu stehen und zu gucken, wie bedienen die dieses Kochfeld eigentlich. Ja, das ist erstmal tatsächlich sehr weit weg. Oder wenn man es jetzt im Bankenbereich sich anguckt, wie beschäftigen sich denn Leute mit dem Thema Geldanlage, die da gar keinen Zugang zu haben. Das ist für einen Banker verhältnismäßig schwierig, sich da rein zu versetzen. Ja.
Sie haben also gemeinsam ein Unternehmen oder mehrere, ich blicke nicht so ganz durch. Machen Sie denn beide immer gemeinsam dasselbe oder gibt es eine Aufteilung der Aufgaben oder gibt es vielleicht sogar eine Hierarchie?
Also ja, wir machen sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge und wir machen auch untereinander unterschiedliche Dinge, aber meistens überschneiden sie sich sehr, sehr stark. Also das Unternehmen Holy Crab, beziehungsweise die Invert GmbH, das ist die GmbH, die dahinter sitzt, das machen wir fast ausschließlich zusammen. Da gibt es natürlich auch Aufteilungen. Also Lukas denkt sehr viel stärker in Prozessen als ich zum Beispiel. Deswegen hat er eher diesen Hut auf. Ja, dann das ganze Kommunikationsthema machen wir zusammen. Also
und was ist Ihr Hut?
Ja, mein Hut ist vor allem die Kommunikation nach außen. Es überschneidet sich natürlich mit meiner Selbstständigkeit als Vortragsrednerin, wo ich bei Events, bei Veranstaltungen insbesondere über das Thema Innovation spreche, über Zukunft, aber eben auch über nachhaltige Geschäftsmodelle. Und das überschneidet sich alles relativ stark. Es sind aber unterschiedliche Bereiche und letztendlich begreifen wir das eher wie so eine Art Family Business, Familienunternehmen. Wir haben viele Dinge, die uns Spaß machen, wo wir sehen, dass wir Dinge bewirken können und die finden dann irgendeine Form in unserem Unternehmen oder in unserer Selbstständigkeit als Berater, in einem Buch.
Ja, genau. Ein Buch kommt noch. Und der Streit, den Sie miteinander führen, ist natürlich immer konstruktiv.
Klar.
Also irgendwann wird er das dann meistens. Ja. Besser früher als später, aber ich glaube, da wissen wir alle, wie es ist.
Und wie lange läuft diese Public-Private-Partnership schon?
Wir hatten tatsächlich am 21. Dezember Hochzeitstag. Und dann sind wir, wie lange sind wir?
Ich rechne auch gerade, 2015.
Ja, da können dann alle rechnen.
6.
Ja, danke.
Ich dachte, ich nehme Ihnen das mal ab, gerne. Also sowohl die private wie auch die berufliche Partnerschaft.
Genau, wir haben uns bei einem beruflichen Event kennengelernt, haben dann direkt eine berufliche Reise zusammen gemacht nach Kenia, wo wir gemeinsam mit vielen anderen eine NGO gegründet haben, die Studierenden im globalen Süden Design Thinking beibringt. Also das war unser erstes gemeinsames berufliches und privates Projekt und das hat wahrscheinlich alles andere geprägt.
Und gibt es doch irgendwo noch eine Spur der Kulturwissenschaften in Ihrer heutigen Tätigkeit?
Eine ganz große Spur. Also tatsächlich die Grundlage dessen, wie wir auf Dinge gucken, ist stark von unseren kulturwissenschaftlichen Grundstudien geprägt. Also ich glaube, das ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn wir mit einem Set von Brillen durch die Welt laufen, die in bestimmten Situationen, beruflich wie privat, zieht man natürlich die Brillen auf, die man hat. Und da haben wir sicherlich mit Design Thinking eine interessante, spannende Perspektive, Brille im Gepäck, aber das ist letzten Endes schon auch ein Thema aus der Kulturwissenschaft kommend, ein Stück weit jetzt auch Diskurse eben genau zu betrachten, Ableitungen daraus zu treffen, Trends zu erkennen, bestimmte Muster in Nutzerbedürfnissen, aber auch in trendhaften Entwicklungen zu erkennen, zu beschreiben, greifbar zu machen. Also das ist tatsächlich schon immer der, ich würde wirklich sagen, die Perspektive, durch die wir eben auf Welt schauen.
Ja. Jule und Lukas Bosch beraten Unternehmen bei der Weiterentwicklung, heißt es auf der Homepage, zum Beispiel von Produkten oder auch von Prozessen. Und ihr Schwerpunkt ist die Nachhaltigkeit. Können Sie mir mal ein Beispiel nennen, wo Sie ein Unternehmen dabei unterstützt haben, etwas auf Nachhaltigkeit umzustellen?
Ich glaube, da muss man so ein Stück weit vielleicht nochmal tiefer eintauchen und die Frage stellen, was heißt denn eigentlich nachhaltig und was heißt denn eigentlich umstellen? Und dann gibt es natürlich die Themen, wo man hingeht und sagt, welche Rolle spielt eigentlich Nachhaltigkeit in einem sowieso schon laufenden Produktentwicklungsprozess? Also sei es jetzt, wenn ich irgendwelche Komponenten für irgendwelche Hausgeräte herstelle oder wenn ich eine Bank bin und einen Fonds auflegen möchte, kann ich mir natürlich die Frage stellen, wie nachhaltig sind meine Produkte jetzt gerade schon und wo gibt es da eigentlich Hebel, die man identifizieren kann, um das Produkt ein wenig nachhaltiger zu machen, wobei ein wenig nachhaltiger eben eigentlich fast immer nur weniger schlecht heißen kann. Und das ist so ein Stück weit was uns in den letzten Jahren immer stärker aufgefallen und auch störend aufgefallen ist, weil das letzten Endes A, wenig Motivation in sich birgt, zu sagen, ich mache es ein bisschen weniger schlecht. Ja, das ist einfach kein tolles Ziel, das man hat. Und zum anderen ist es aber tatsächlich, wenn man eben jetzt auf die Situation, die wir auf unserem Planeten haben, die planetaren Probleme, die wir uns angucken können, die planetaren Grenzen, die eben in größten Teilen gesprengt sind, das letzten Endes weniger schlecht wahrscheinlich auch nie an ein gutes Ziel gesamthaft menschheitlich führen würde. Und deswegen ist tatsächlich der andere Punkt, mit dem wir uns mittlerweile auch sehr, sehr viel stärker beschäftigen, schon auch eher eine Frage von, wie kann ich denn eigentlich Produkte vielleicht von Grund auf neu denken? Also wir können jetzt am Beispiel unsere eigenen Fischprodukte quasi wieder aufmachen, zu sagen, ich gehe gar nicht hin und gucke mir an, aus welchen Fischbeständen, die ja vielleicht noch nicht ganz so bedroht sind wie andere, kann ich jetzt irgendwie mir meine Rohware besorgen als Lebensmittelproduzent, als Händler. Sondern wir gehen hin und sagen, wir nehmen mal eine ganz andere Perspektive ein und wir sagen, wir reden ja über Ökosysteme, wir reden über Biodiversität. Ja. Wo ist es vielleicht sogar hilfreich, wenn ich da eben die Fischerei zum Beispiel unterstütze in ihrer Hege und Pflege, also in ihrer naturschützerischen Funktion, die sie ja eh schon innehaben qua Gesetz, qua Tradition. Und ich jetzt aber tatsächlich hingehe und Nachfrage auf ein Produkt draufbringe, auf ein Erzeugnis draufbringe, wo es tatsächlich nicht negativ ist, wenn ich es rausnehme, wenn ich zu viel rausnehme, sondern wo es positiv wäre, sehr viel davon zu entnehmen. Hm. Und das ist ja wiederum eine Perspektive. In den letzten Jahren haben wir auch viel im Finanzdienstleistungssektor gemacht. Da sind wir jetzt gerade dabei, eben ein Unternehmen zu begleiten, einen Biodiversitätsfonds aufzulegen, wo es letzten Endes um die Frage geht, wie schaffe ich es denn vielleicht eigentlich eine positive Rendite daraus zu generieren. Im Aktienmarkt wird nun mal immer die Zukunft gehandelt, indem ich jetzt schon drauf schaue, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren eminent wichtig wird und letzten Endes diese Unternehmen rausfiltere, die jetzt schon etwas besonders wenig schlecht machen, ja, im Vergleich zu anderen oder tatsächlich eben einen positiven Impact haben. Und dann ist es häufig so eine Frage auch von Perspektive, die wir in Projekte reinbringen, wo es weniger darum geht, dass ich jetzt der beste Fondsaufleger der Welt bin oder Jule eben die beste Fischproduktentwicklerin, sondern es geht dann eher darum zu sagen, was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht mehr dieses weniger schlecht drin haben.
Aber sehr interessant, es wird offenbar auch nicht so schnell langweilig. Also Sie müssen sich ja auch, wenn Sie jetzt die Viecher nicht selbst fangen und auch nicht selbst braten, aber ja doch beschäftigen mit dem roten amerikanischen Sumpfkrebs oder der chinesischen Wollhandkrabbe, wie auch mit Finanzprodukten. Da müssen Sie sich ja immer ganz schön einfuchsen in ein vollkommen neues Gebiet, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich etwas, eine Eigenschaft, die uns sehr stark verbindet, dieses Interesse auch an verschiedenen Bereichen. Und es ist einerseits was Generalistisches, aber andererseits auch was sehr, sehr Spezialisiertes, dadurch, dass wir eben diese Kulturwissenschaftlerbrille haben, dadurch, dass wir immer gucken, was Menschen wollen, was Bedürfnisse sind, und dadurch, dass wir immer diese Kreativitätsbrille aufhaben und überlegen, was könnte man denn noch daraus machen oder wo ist denn das Potenzial in der Sache? Also
okay, also ich jetzt hier als die böse Journalistin bin natürlich immer an handfesten Beispielen interessiert. Damit habe ich jetzt die elegante Überleitung gefunden zu Ihrem Buch Ökonomie, das in diesem Sommer im Campus Verlag erschienen ist, das um die Frage kreist, ich zitiere, wie retten wir die Zukunft vor uns selbst? Und in diesem Buch stellen Sie Menschen und deren Unternehmen vor, die Gewinn und Nachhaltigkeit miteinander verbinden, also Ökonomie und Ökologie. Und vielleicht können Sie mir da doch mal ein oder zwei knackige Beispiele nennen.
Eins der schönsten Beispiele ist eigentlich Forrest Gump, weil das sehr deutlich macht, was eigentlich der Unterschied zwischen Nachhaltigkeit und Regeneration von Ökosystemen ist. Bei Forrest Gump ist es eben so, dass es ist ein Kaugummi-Unternehmen. Es geht um Kaugummi aus dem Regenwald, Forrest Gump. Und am Anfang dieser Business-Idee war die Erkenntnis, dass Kaugummi heutzutage aus Plastik besteht. Und das war für den Gründer, Thomas Krämer, erstmal ein ziemlich krasser Moment, das festzustellen, weil man da ja erstmal nicht dran denkt, dass wir alle auf Plastik rumkauen.
Also aus Erdöl.
Genau, erdölbasierte Kaumasse. Es muss nur Kaumasse draufstehen, aber es ist letztendlich eben Erdöl drin. Und die Frage ist dann natürlich, aus was war denn Kaugummi früher mal? Und geht das nicht irgendwie anders? Und tatsächlich gibt es eben verschiedene Baumsäfte, in dem Fall jetzt Chicle, die sich für Kaugummi eignen und die auch schon vor einigen Jahrzehnten und Jahrhunderten immer schon für Kaugummi verwendet wurden. Und Forest Gum macht eben genau das, Kaugummi aus diesem Chicle. Und dadurch, dass Chicle eben nur aus sehr alten, wild wachsenden Bäumen gewonnen werden kann, also man kann jetzt keine Plantage von Chicle-Bäumen anpflanzen, führt eben der Konsum von Kaugummi ziemlich direkt dazu, dass Regenwald erhalten wird, weil wir eben diese Bäume brauchen, um den Rohstoff herzustellen. Heißt, je mehr Kaugummi wir essen, desto besser für den Regenwald.
Und das Charmante hier ist ja auch wieder, wir machen nichts anderes als davor. Wir kauen Kaugummi, der ist lecker. Ja? Ich habe trotzdem dadurch eben, obwohl ich das Gleiche mache, was ich seit eher schon tue, Kaugummi kauen, habe trotzdem einen positiven Einfluss.
Sie stellen eine ganze Reihe von Unternehmen vor in diesem Buch. Alles schöne Geschichten, so wie eben gerade gehört, haben alle so einen kleinen Fehler, sind alles ziemlich kleine Unternehmen. Also ich habe mich gefragt, stecken da auch Inspirationen drin für VW oder für Apple oder für Boeing?
Ich glaube, wir haben das letzten Endes in den letzten 20, 25 Jahren perfekt durchlebt. Also ich glaube, wer halt um die Jahrtausendwende gesagt hat, Google und Amazon, das sind so kleine Unternehmen, das ist deren Fehler, ja, wenn ich es gerade mal so aufgreifen darf, hat man im Prinzip erlebt, dass manche dieser Unternehmen, sicherlich nicht alle, wobei das jetzt nichts mit Ökologie oder Digitalisierung oder irgendwas zu tun hat, sondern im Prinzip tatsächlich einfach ein unternehmerisches Risiko ist, das immer drinsteckt. Aber letzten Endes müssen wir uns, glaube ich, tatsächlich gerade als große Unternehmen immer stärker die Frage stellen, was können wir eigentlich tun, um nicht genau den gleichen Fehler, wie vielmals eben mit Digitalisierung passiert ist, zu wiederholen. Also, dass man irgendwie 20 Jahre gewartet hat und gesagt hat, na, das kommt nicht, das geht wieder vorbei. Und dann irgendwie im Jahr 2015 aufgewacht ist und gesagt hat, Mensch, jetzt ist es immer noch nicht vorbeigegangen, vielleicht sollten wir doch mal eine App bauen.
Die Menschen werden immer Stadtpläne kaufen. Aber das ist jetzt sozusagen die Frage, dann ist es ja wirklich der Siegeszug einer Idee, wenn eben auch für solche großen Giganten, wenn da auch Inspirationen, Anregungen drin stecken, vielleicht würden sie so gerne mal so einen Auftrag von Apple bekommen oder auch von VW, das wäre doch was, oder? Für Jule und Lukas Bosch.
Können wir machen, ja.
Also sind ja, also wenn ich mir anschaue, welche Unternehmen wir arbeiten, sind es ja teilweise jetzt auch gar nicht so viel kleinere. Und letzten Endes, was man sich auch mal vergegenwärtigen muss, man bekommt ja den Auftrag dann nicht von VW oder von Apple, sondern von irgendjemandem, der sich bei VW oder die sich bei VW oder bei Apple mit dem Thema Innovation beschäftigt, mit dem Thema neue Geschäftsmodelle beschäftigt, mit dem Thema beschäftigt, wo stehen wir als Unternehmen in 10, 15, 20 Jahren, sich mit Trendentwicklung beschäftigt. Und das sind Leute, mit denen sprechen wir im Prinzip ja auf Augenhöhe, weil diese Leute ein ähnliches Verständnis davon haben, dass sich die Welt verändert und dass sich Unternehmen logischerweise gut daran tun, sich auch zu verändern entsprechend. Und das ist letzten Endes dann die Ebene, die man hat. Ne?
Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Jule und Lukas Bosch, heute ist Silvester. Was gibt es als Menü? Was gibt es zu essen?
Es gibt ein sehr, sehr buntes Menü. Wir haben Besuch von meiner Schwester und ihrem Mann. Und wir hatten jetzt in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche mit möglichen Produzenten, auch für unsere Fischprodukte im nächsten Jahr und auch für einige andere Produkte. Und wir schicken natürlich immer unsere Krabbenessenz zum Probieren hin und wir bekommen aber im Gegenzug meistens ein ganz, ganz großes Fresspaket, weil diese Unternehmen natürlich gewachsen sind, große produzierende Unternehmen teilweise sind. Und da haben wir wirklich jetzt über die letzten Monate auch immer schon bei manchen Zusendungen quasi gesagt, Mensch, lass uns das mal auf die Seite stellen für Silvester. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr großes Buffet mit sehr, sehr vielen spannenden Kleinigkeiten drauf.
Jule Bosch, können Sie das ein bisschen konkreter ergänzen? Was sind spannende Kleinigkeiten?
Spannende Kleinigkeiten sind zum Beispiel total tolle Pies von The Taste aus Berlin.
The Good Taste.
The Good Taste ist ein Pilztee von Vivid Soil, auch ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Es ist ja verschiedene Fischprodukte.
Also schon viel Fisch und Seafood, muss man sagen. Ja.
Keine Frankfurter Nilgans dabei.
Nee, die haben wir dieses Jahr nicht.
Die gab es aber tatsächlich vor 2 Jahren.
Stimmt, ja.
Gut, ich wünsche gute Speisen und kommen Sie gut ins neue Jahr. Danke für das Gespräch, Jule und Lukas Bosch.
Dankeschön, danke. Guten Rutsch.
Danke.